wir hatten halt mehrere Meetings gehabt und da war halt nie wirklich irgendwie von Kündigung die Rede, weder dass uns das nahegelegt wurde, was halt absurd ist, uns nahezulegen, in der Probezeit selbst zu kündigen, obwohl die Firma es hätte machen können jederzeit. Weil ja auch, wenn man den Satz weiterliest, drinsteht, wenn wir nicht gekündigt hätten, hätten sie es getan.
Manche von euch mögen sich noch an Folge 70 erinnern, wo wir mit einer VTuberin gesprochen haben und völlig zufällig dummerweise in ein kleines Wespennest gestochen haben. Das war weder mir noch Spike bewusst, aber wir haben damit so einen leichten Erdrutsch erzeugt und uns wurde da unter anderem in den Kommentaren einseitige Berichterstattung unterstellt, abgesehen davon, dass wir keine Berichterstattung tun, denn wir sind im Grunde bloß zwei Typen, die ihren Senf dazu geben, was so wöchentlich im Internet passiert. Das hat uns aber so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Wir haben uns gedacht, hey, wenn wir schon quasi Berichterstattung machen, dann wollen wir es auch richtig machen. Und das ist das, was wir heute tun werden. Wir haben uns zwei wunderbare Menschen eingeladen, die uns über diese gesamte Situation, die wir bei der Folge 70 nur so leicht geschliffen haben, heute mal so einen richtigen Einblick geben, was ist da passiert, warum ist es passiert und wie sieht es da jetzt demnächst aus, beziehungsweise was wünschen sich die beiden, beziehungsweise da hängen noch mehrere Leute dran, aber wir haben die beiden heute hier. Was wünschen sich die beiden, was da demnächst noch passieren sollte? Aber ihr wisst, die Endgegner funktionieren nicht alleine, deswegen schönen guten Abend, Spike.
Das Motto konnte heute nicht wahrer sein, weil wir die erste Sondersituation haben mit mehr als einer Person als Gast, sondern direkt zwei ehemalige Talents. Ihr habt es wahrscheinlich am Titel schon gesehen. Es geht heute um Kehesio. Da wollen wir ein bisschen drüber reden. Da ist ja, ja, also ich hätte nicht gedacht, dass das solche Wellen geschlagen hat für unsere kleine Reichweite. War schon ziemlich wild, auf einmal da Kommentare zu lesen mit, ja, also wenn ihr schon einseitige Berichterstattung macht, dann hört euch doch wenigstens die andere Seite an. Und ich denke mir nur so, ja gut, wir haben jetzt da so ein bisschen drüber geredet. Ich weniger, weil ich hatte davon überhaupt keinen Plan. Ich bin da quasi so, ach übrigens, da ist das dann das Thema und ich sitze hier so, okay, ja, schön. Hören wir uns das Ganze mal an. Jetzt hören wir uns das Ganze auch mal von der anderen Seite an. Das ist auch mal ganz spannend. Jetzt habt ihr eure Berichterstattung. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Dementsprechend, ne, kennt ihr das, ab in die Kommentare damit, ob ihr jetzt zufrieden seid oder nicht. Aber fangen wir erstmal mit unseren beiden tollen Gästen an. In Reihenfolge Kio und Kuma. Moinsen.
Hi, ich bin die Kio. Ja, ich bin ehemaliges Talent bei Kehesio gewesen. Ich bin damals noch rein VTuber gewesen, mittlerweile auch Cam oder Face, wie ihr sie jetzt auch seht. Ich mache halt so YouTube, Twitch-mäßig. Ja, ich glaube, das war alles zu mir.
Ja, und ich bin Kuma, auch ehemaliges Talent von Kehesio, eigentlich auch VTuber. Vor kurzem hatte ich mein Face-Reveal und deswegen nenne ich mich auch ab jetzt Hybrid-Tuber, sowohl mit VTuber-Model als auch mit dem, was ihr hier seht. Ja, ich bin auch auf YouTube und auf Twitch zu finden, auch immer noch als VTuber und ja.
Ich meine, Hybrid-Tuber ist eine sehr schöne Bezeichnung. Was ich ja mittlerweile ganz lustig finde, ist, wenn wir von Flash-Tubern reden, wobei ich halt auch bei manchen VTubern gelesen habe, dass sie das sehr creepy finden, wenn man über quasi Facecam-Streamer als Flash-Tuber redet. Aber egal. Das nur mal so als Side-Note. Wie ihr jetzt ja mitbekommen habt, es soll heute um Kehesio gehen. Ich weiß nicht, ob wir es genau in den Titel reingeschrieben haben werden oder nicht, weil wir wollen nicht zwingend in die Richtung von Kehesio shooten. Um das jetzt mal klarzustellen, es geht hier auch nicht um irgendeine Art Angriff. Wir wollen keine Feuer schüren. Das ist nicht das, worum es heute geht. Es geht hier um Faktenkorrektur, beziehungsweise um Aussagenkorrektur, um die Darlegung von Fakten. Und wir als Endgegner werden hauptsächlich heute als Moderatoren dienen, damit wir so einen roten Faden durch die Folge kriegen. Und unsere beiden Gäste werden dafür sorgen, uns die Sachen an den Kopf zu werfen, die sie eben quasi zu diesen ganzen Statements rausgeben wollen. Und dazu muss man vielleicht jetzt gleich mal am Anfang sagen, es gibt da draußen im Internet öffentlich einsehbar und auffindbar auf der Seite von Kehesio ein Statement, was rausgebracht wurde, was sich explizit auf diese Talents bezieht. Was darin ausgesagt wurde und ob diese Dinge oder wie diese Dinge eventuell falsch sind, darüber werden wir heute reden. Also daran werden wir uns so ein bisschen langhangeln. Aber um dem Ganzen mal so einen Abriss der Gesamtsituation zu geben, würde ich jetzt gleich nochmal Kio das Wort geben wollen. Denn wir sind ja nur Außenstehende, wir wissen nicht so viel, wir wissen nicht, was alles passiert ist. Und deswegen wäre, glaube ich, mal so eine Gesamtzusammenfassung, was war, ist Cohesio, wie kam es dazu, dass ihr da gelandet seid und was war das Ziel des Ganzen? Das wäre, glaube ich, mal ganz hilfreich.
Also, wie schon gesagt, waren Kuma und ich ehemalige Talents von Cohesio. Das ganze Projekt hat so angefangen im Februar letzten Jahres oder Anfang letzten Jahres. Wir haben uns dann über Kontakte kennengelernt mit der Geschäftsführung beziehungsweise den Personen, die die Moonfollow Media GmbH gegründet haben, deren Unterkategorie oder Unterpunkt und unter Projekt Cohesio dann war. Das hat sich auch alles ganz toll und gut angehört. Und da sind wir dann erst zu fünft reingestartet, als fünf VTuber, die sich zusammengefunden haben und sich dem Projekt dann angeschlossen haben. Und später ist dann noch ein sechstes Mitglied dazugekommen. Wir waren dann am Ende beim Launch 6 Personen von Cohesio. War alles am Anfang alles relativ schön und gut. Und ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt schon ein bisschen in den Ablauf, der danach gekommen ist, so ein bisschen reingehen oder handeln wir das später ab? So?
Ich denke mal, also ich meine, zum allgemeinen Verständnis wäre ja eventuell interessant, dass man erwähnt, dass es, wie gesagt, eine VTuber-Agentur war. Das war ja so der ganze Plan, dass es da eigentlich hauptsächlich darum ging, dass man quasi, wie man sich aus dem Japanischen die Idol Groups kennt, dass sowas nach Deutschland rübergezogen wird. Und wenn ich mich an unser Vorgespräch richtig erinnere, war damit Cohesio tatsächlich das erste deutsche Unternehmen in irgendeiner Form, was sich damit rum beschäftigt hat. Ne? Ihr wart quasi das Pilotprojekt.
Dazu muss gesagt sein, wir waren nicht das erste Pilotprojekt. Es gab parallel dazu noch eine andere Gruppe, die hat ein halbes Jahr, glaube ich, vor uns gelauncht. Und die sind auch noch immer aktiv. Aber abgesehen davon waren wir das Einzige auf Unternehmensbasis. Ja. Zumindest als GmbH.
Okay, aber ich denke mal, ihr kriegt so einen Einblick, ne? Cohesio, VTuber-Agentur, stellt sich Talents an. Talents erhalten dann eine Kompensation in irgendeiner Form und sind dann aber quasi in diesem Unternehmen angestellt, betreiben einen Kanal dieses Unternehmens und sind eben quasi das Aushängeschild dieser Agentur. Das ist so quasi der Gesamtabriss, was war Cohesio und warum, wieso, weshalb. Was da jetzt schiefgelaufen ist, werden wir gleich sehen, wenn wir uns durch besagtes Statement durchhangeln. Dazu muss man vielleicht noch erwähnen, das Statement ist erschienen, nachdem es interne Probleme gab und ihr ja eure Kündigungen eingereicht hattet nach langer interner Überlegung und auch mehreren Gesprächen, wo ihr versucht habt, mit der Geschäftsführung die Probleme zu lösen oder zumindest quasi die Problemrichtung anzustoßen und denken, hey, können wir da nicht irgendwas tun? Es läuft gerade nicht rund. Und nachdem ihr dann eben quasi gekündigt hattet, ist dieses Statement erschienen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Statement rauskam, waren die Tenants alle schon nicht mehr da. Und warum dieses Statement so, ich will nicht sagen kontrovers ist, weil es ist nicht zwingend kontrovers, aber warum man das so beäugen müsste, wie wir es jetzt tun, das werdet ihr gleich erfahren. Wir haben uns da jetzt so ein paar Punkte aufgelistet. Wir werden da wirklich Schritt für Schritt durchgehen und zu jedem einzelnen Punkt, der in diesem Statement genannt wurde, der eventuell zu beäugen ist, werden wir was dazu sagen. Aber gut. Spike, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, bevor wir uns dadurch exorzieren?
Nee, tatsächlich nicht. Du hast tatsächlich mir alles vorweggenommen, was ich sagen wollte. Das nenne ich jetzt einfach mal Synergie.
ich würde ja sagen, es tut mir leid, aber es ist einfach bloß unsere Abspielung aufeinander, glaube ich. Das ist was Positives, dass ich dir deine Redezeit wegnehme. Egal. Also, ist die Frage, das haben wir noch nicht besprochen, das können wir jetzt mal live in der Folge machen. Wollen wir die jeweiligen Sätze aus dem Statement mit vorlesen, um uns darauf zu beziehen? Oder wollen wir einfach bloß auf die Punkte eingehen? Denn die Punkte sind teilweise eventuell ein bisschen stark verkürzt.
Ich würde sagen, wir gehen auf die Punkte ein mit dem Vorlesen der Sätze, dadurch, dass es für den Kontext doch sehr wichtig ist. Es ist ja auch öffentlich einsehbar, also von daher.
Dass das man auch wohl das Ausmaß der Wortwahl auch mitkriegt. Weil das ist, finde ich, auch ganz wichtig in dem Statement.
Alright. Dann werde ich das gerade mal machen. Dazu kann man jetzt noch sagen, dass das Statement an sich hat einen einleitenden Intro-Absatz, der nicht zwingend von Relevanz ist, weil da nur steht, wann Cohesio gestartet ist, mit welchen existierenden VTubern sie an den Start gegangen sind, von denen ich wahrscheinlich die Hälfte der Namen falsch aussprechen werde. Deswegen skippe ich das gleich mal komplett. Und da steht halt am Ende nur drin, dass diese VTuber probeweise, und das ist halt das wahrscheinlich Entscheidende, probeweise unter Vertrag genommen wurden. Das ist erstmal so faktisch korrekt, daran kann man nicht rütteln und nichts sagen, das ist richtig so. Im zweiten Absatz geht es dann aber los mit viele negative Vorfälle, die nicht mit unseren Vorstellungen konform gingen, gegen die sich oft gestellt wurden, sowie diverse Vertragsverletzungen, haben uns veranlasst, den Talents nahezulegen, zum Ende ihrer Probezeit ihre Kündigung auszusprechen. Andernfalls hätten wir das getan. Und da sind jetzt tatsächlich gleich drei ganze Punkte drin, auf die wir eingehen möchten. Aber lass uns mal bei den negativen Vorfällen bleiben, weil da stellt bei euch, oder da tauchen bei euch, glaube ich, große Fragezeichen auf, nicht wahr?
Oh ja.
Guck mal, ich lasse dir mal den Vortritt zu dem Punkt.
Ja, als wir dieses Statement gesehen haben, war wirklich erstmal so die Überlegung, okay, was meinen die jetzt damit? Und wenn irgendwas vorgefallen ist, warum wurde es nie angesprochen? Und wir standen halt einfach da, wussten überhaupt nichts. Und das dachte sich auch die Community, die natürlich dann halt dieses Statement gesehen hat. Das war natürlich ein großer Punkt, wo dann gesagt wurde, was ist da los gewesen? Wir hätten es gerne gesagt, wenn wir es selber gewusst hätten. Also wir wussten von nichts.
Also dazu, da grätsch ich noch mal rein, zusätzlich dazu, ergänzend quasi. Natürlich ist intern nicht alles perfekt gelaufen. Ne? Das ist klar. Aber in so ein Statement, meiner Meinung nach, zu schreiben, viele negative Vorfälle, kann sehr vorgeschoben sein, meiner Meinung nach. Wenn man schon auch im folgenden Verlauf des Statements gewisse Punkte anspricht, kann man da auch konkrete Sachen reinschreiben. So wirkt es ein bisschen wie, nicht wie ein Strohmann, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Einfach vorgeschoben, um irgendwas Rechtfertigendes zu sagen. Und was ich ergänzend noch sagen möchte, bevor dieses Statement online gekommen ist, ist von Talent-Seite aus kein einziger negativer Kommentar zu der Firma rausgekommen. Und dann leiten sie quasi den zweiten Absatz ein mit viele negative Vorfälle. Viele negative Vorfälle. Was ein bisschen wie nichtssagend ist.
Also kann man sagen, dass das Statement hat euch, das hatten wir ja im Vorgespräch auch so ein bisschen besprochen, das Statement hat euch völlig überrollt. Ihr habt nicht damit gerechnet, dass das Ganze gekommen ist. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, so, wir haben unseren Standpunkt jetzt klar gemacht. Wir wollen aber hier jetzt keinen Buschbrand auslösen. Ihr geht eure Wege und wir gehen unsere Wege. Wir sind ja als Beobachter nur da. Und vor allem ich, der tatsächlich mit der VTuber-Szene überhaupt nichts am Hut hat, ich habe das dann gelesen, als das Ganze zur Sprache kam und habe mir nur gedacht, uff. Also ich wüsste nicht, wie ich darauf reagiert hätte, wäre ich jetzt in dieser Situation gewesen von den genannten Personen, weil es sind ja einige, das ist ja eine komplette Gruppe in dem Fall. Hat sich, dann stelle ich die Frage so mal, ich möchte nicht auf Interna eingehen, weil steht es natürlich nicht zu, Interna zu. Hat sich da irgendwie was in diese Richtung abgezeichnet, dass die Vermutung aufgekommen wäre, dass sowas passiert? Oder habt ihr einfach gedacht, nach diesem Gespräch, was ihr wahrscheinlich hattet, auch noch, so, das ist jetzt, that's it. Wir gehen unsere Wege und dann ist halt Projekt Akida vorbei.
Also, wir haben nicht mit dem Ausmaß gerechnet, dieses Statements. Also, ich glaube, da spreche ich für uns alle. Wir waren schockiert. Das Einzige, was wir nach außen kommuniziert haben, war zu dem Zeitpunkt, dass wir alle einen Tweet gemacht haben, wo wir wohlgemerkt schon nicht mehr angestellt waren, wo unsere Zeit da als Angestellte schon abgelaufen war, wo wir öffentlich einen Tweet geschrieben haben und gesagt haben, ey, wir haben da gekündigt, wir sind nicht mehr Teil von Cohesio und wir wünschen der Firma aber noch alles Gute. Das war unser Tonus. Ich glaube tatsächlich, den Absatz, wir wünschen der Firma alles Gute, hatte jeder drin, außer ich. Das war jetzt nicht böse gemeint, aber 5 von 6 Talents haben das reingeschrieben, was doch sehr versöhnlich klingt, eher noch. Und dann kam halt das auf uns zugerollt. Das war schon ein bisschen, ja.
Wohlgemerkt kam dieses Statement halt auch erst auf Nachfrage der Community. Von Moonflows Seite selber aus. Ich weiß nicht, ob das Statement gekommen wäre. Allerdings, man war ja als Gruppe Cohesio relativ präsent. Jeder wusste, wer die Member davon sind. Und wenn die Member halt aussteigen, dann entstehen halt Fragen. Wir haben uns halt extra zurückgehalten. Wir haben nur gesagt, was Fakt ist. Wir haben gekündigt und wir wünschen der Firma alles Gute. Und dann kam halt von der Community-Seite dann halt immer ein lauterer Aufschrei nach, was sagt die Firma dazu? Was haben die zu sagen? Und da kam halt eine ganze Weile nichts. Und dann kam auf einmal genau dieser Hammer rausgehauen.
Ja, davon wird man dann natürlich komplett erschlagen, wenn man damit nicht gerechnet hat. Gleich im zweiten, nee, es ist ja ein langer Satz, nicht im zweiten Satz, steht dann auch noch was von diversen Vertragsverletzungen. Ich meine, ihr habt es jetzt schon groß und breit erwähnt, ihr wisst nicht, welche negativen Vorfälle, dementsprechend ist es für euch genauso ein Fragezeichen, welche Vertragsverletzungen denn gemeint waren. Dass die hier nicht erwähnt werden, ist irgendwo verständlich. In einem Statement, Vertragsverletzungen einzeln auszuführen, wäre ein Einblick in eure Arbeitsverträge, was dementsprechend nicht möglich wäre. Und trotzdem wäre das zumindest interessant gewesen, an euch ranzutragen. Und wenn wir wirklich von richtigen, vor quasi deutschem Arbeitsrecht, von richtigen Vertragsverletzungen sprechen, hätte man euch dafür so oder so abmahnen müssen in irgendeiner Form. Das heißt, ihr hättet davon erfahren müssen.
Korrekt.
Die Abmahnung müsste euch ja quasi schriftlich vorliegen. Hey, das hast du getan. Wenn du das nochmal tust und nochmal dann Arbeitsverhältnis beendet, Pech gehabt. So. Deswegen können wir, glaube ich, über diesen Punkt dann auch relativ schnell hinweggehen, denn da sind nur Fragezeichen vorhanden und ihr habt bis jetzt nichts erfahren.
Dazu will ich kurz noch adden, weil, ne, weil du ja gesagt hast, davon hätten wir erfahren müssen. Niemand von uns 6 hat jemals eine einzige Abmahnung gekriegt. Niemals. Das will ich jetzt nochmal klarstellen. Niemals. Also, ja.
Rein theoretisch, dadurch, dass wir auch noch in der Probezeit waren, kann man ja so sagen, wäre auch eine, bei Vertragsverletzungen wäre halt eine Kündigung seitens der Firma halt auch okay gewesen. Allerdings wurde von diesem Mittel überhaupt gar nicht, wurde halt überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen. Noch wurde uns das irgendwie mitgeteilt, weder schriftlich noch mündlich, welche Vertragsverletzungen oder etwaige Vertragsverletzungen. Es stand ja sogar drin, wir haben ja mehrere Vertragsverletzungen angeblich begangen, welche das sein sollten.
Und auch da kann man nicht pauschalisieren, sagen, ey, da waren diverse Vertragsverletzungen, weil man nicht zwischen mehreren Individuen differenzieren kann. Ganz ehrlich, du kannst zum Beispiel jemand, der nichts verbrochen hat, wir haben Personen, die haben nie Anstalten gemacht da drin, die haben auch nie Probleme gemacht, wirklich gar keine, und die kannst du nicht mit reinziehen in ein Statement, wo alle genannt werden, wo von Vertragsverletzungen gesprochen werden, weil so etwas betrifft ja immer eine spezifische Person in der Regel und nicht alle Mitarbeiter. Deswegen finde ich es auch schwierig, alle in einen Topf da zu werfen in dem Zusammenhang.
Ja, definitiv. Der letzte Punkt, der in dem Absatz noch genannt wird, ist, dass euch die Kündigung nahegelegt wurde, wo ihr, glaube ich, auch noch gleich mal ein bisschen Senf zugeben könnt. Aber was Kuma ja auch gerade schon erwähnt hat, eine Kündigung in der Probezeit nahezulegen, quasi um zu sagen, hey, mach das doch mal für uns, weil wir kriegen dich nicht raus, ist ja auch irgendwie sinnlos, weil wir reden hier von Probezeit. Da ist eine Kündigung beider Seiten jederzeit möglich, ohne Angabe von Gründen. Aber da könnt ihr gerne auch nochmal was zu sagen, wenn ihr möchtet.
Ja, also wir hatten halt mehrere Meetings gehabt und da war halt nie wirklich irgendwie von Kündigung die Rede, weder dass uns das nahegelegt wurde, was halt, wie du ja schon meintest, absurd ist, uns nahezulegen, in der Probezeit selbst zu kündigen, obwohl die Firma es hätte machen können jederzeit. Weil ja auch, wenn man den Satz weiterliest, drinsteht, wenn wir nicht gekündigt hätten, hätten sie es getan.
Ja.
Also das macht absolut gar keinen Sinn. Also Fakt ist einfach, es gab keine Nahelegung von Kündigungen, vor allem nicht irgendwie der ganzen Gruppe entgegen. Für andere Personen kann ich jetzt nicht sprechen, aber für mich und ich glaube für Kio, wir können jetzt sagen, wir haben nie irgendwie was in der Hinsicht von der Firma gesagt bekommen.
Es gab mal einen Satz, da war der Tonus quasi, ich glaube, das war ganz am Ende, wo wir auch gekündigt haben im selbigen Gespräch, der war so quasi, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sonst korrigiere mich, Kuma, quasi, wenn euch das nicht passt, dann könnt ihr ja kündigen. Aber das ist jetzt für mich keine Nahelegung der Kündigung. Und das haben wir dann in demselben Atemzug eigentlich auch getan. Also.
Ja. Ja, da müsste man schon tatsächlich doch recht picky sein, wenn man das als Aufforderung deklarieren möchte mit Kündigung, jetzt so für mich als Außenstehenden. Ich würde auch mal sagen, wir können dann theoretisch auch zum nächsten Absatz gehen. Da kommt ja auch noch ein bisschen was zusammen, was relativ interessant ist für uns auch, wo ihr dann auch drüber sprechen könnt. Ich lese den Satz einfach mal vor. Ich habe extra mein Bionic Reading angemacht, damit es auch flüssig funktioniert. Und zwar steht hier, letztlich wurde das Ausscheiden der Talente von ihnen eigenständig, auch verfrüht, ohne Absprache bekannt gegeben und stellt letztlich auch eine Vertragsverletzung ihrer Sorgfaltspflicht dar. Wir können jetzt nicht in die Verträge reinschauen, deswegen weiß ich das nicht. Wir können nur freundlich euch fragen, inwiefern es irgendwie eine Absprache gab, weil normalerweise kenne ich es so, wenn ich irgendwo kündige. Ich kann zu meinem Arbeitgeber sehen und sagen, hier, Cheffe, da Kündigung, bitteschön. Und theoretisch kann ich eigentlich, ich kenne es nicht anders, direkt auf Social Media posten, ey, ich bin jetzt bei Job A raus, entweder mache ich jetzt was anderes oder sonst irgendwas. Und ja, ich weiß nicht, ob das bei Talents irgendwie anders ist in den verschiedensten Bereichen. Ich kann es mir persönlich halt einfach nicht vorstellen.
Also ich glaube, bei dem Thema gehe ich rein, weil das ist mein Thema.
Ich habe dich auch schon grinsen sehen bei der Sorgfaltspflicht. Das war sehr schön.
Also ich, die sehr viel auch schulisch und so mit Personal und so zu tun hatte und dem Bereich, ist halt dieses Wort direkt mir ein Dorn im Auge, Alter. Sorry. Weil Sorgfaltspflicht ist es schon mal gar nicht. Das ist für mich so ein Wort, das man reingeworfen hat, dass es klug klingt. Keine Ahnung. Sorgfaltspflicht, für alle, die es nicht wissen, bezieht sich großteils eigentlich nur auf Personenschäden oder auf materiellen Schaden. Dass du, wenn du in einem Lager arbeitest, nicht mit dem Gabelstapler überall gegen jedes Regal fährst. On purpose. Oder dass du deinen Kollegen umfährst. Das ist Sorgfaltspflicht. Ich denke, dadurch, dass wir uns im Social-Media-Bereich und remote von zu Hause aus bewegen, ist das schon relativ raus. Und wie ich in meinem eigenen, ich will jetzt keine Werbung machen, aber für mein eigenes Video schon gesagt habe, maximal wäre es die Fürsorgepflicht gewesen, die halt dem Arbeitgeber keinen Schaden verursachen sollte durch Aktionen der Mitarbeiter. Allerdings bezieht sich die nur darauf, wenn du Mitarbeiter bist. Wenn man auf die Daten unserer Posts geht, wo wir geschrieben haben, dass wir gekündigt haben, ist das alles, nachdem unser Dienstverhältnis schon beendet war. Also ich sag mal Ende Dezember, also Dezember waren wir noch angestellt. Und die dieser Satz, ey, wir sind da raus und wir wünschen der Firma alles Gute, die kam am 1., 2. oder glaube ich sogar 3., verteilt, jeder unterschiedlich, wo wir nicht mehr angestellt waren. was auch bedeutet, dass man das gar nicht mehr sagen kann, dass es Fürsorgepflicht ist, weil das zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gehandelt wird. Und im Nachhinein das zu sagen, ist auch ein bisschen, ja, okay, weil so eine Sache zieht immer eine Abmahnung hinterher. Kannst du gar nicht aussprechen, wenn es gar keine Mitarbeiter mehr sind. Beziehungsweise dann relativ irrelevant nach Ausscheiden der Person. Zugegeben, mein Post war noch am allerletzten Arbeitstag, was Silvester war, um 22 Uhr. Ob man da noch so picky ist und sagt, das war noch in deiner Arbeitszeit und du hast gepostet, dass du gekündigt hast, sei mal dahingestellt. Aber es war jetzt per se kein Ausdruck, der Firma geschadet hätte. Also würde ich jetzt nicht so kategorisieren. Deswegen, ja.
Das Einzige, was mir dazu noch einfallen würde, weil hier steht ja drin, verfrüht ohne Absprachen bekannt gegeben, wäre, ich meine, wir könnten hier von Treuepflicht oder sonst irgendwas sprechen, wenn es eine schriftliche Absprache gegeben hätte, die ihr unterzeichnet hättet, um euch auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bereit zu erklären, hey, wir halten da jetzt so und so lange einen Deckel drauf und kommunizieren das erst, sobald Cohesio sich eigenständig dazu quasi meldet. Sobald die Firma sagt, hey, wir mussten uns von den Talents trennen, dass danach individuelle Social-Media-Posts hätten rausgehauen werden können. Ich denke mal, weil ihr es nicht erwähnt habt, dass es so eine schriftliche Absprache nicht gab und dementsprechend das Ganze halt auch hinfällig ist. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich gar keine Absprache gegeben haben. Reine Vermutung. Nein. Aber gut. Ich denke mal, wir können dann auch zum nächsten Absatz übergehen. Wo ist es? Da. Insofern war für uns das Experiment genau ein halbes Jahr später beendet, da sich die Talente nicht als fähig erwiesen haben, Teil einer Agentur zu sein. Wir möchten uns von sämtlichen zukünftigen Aktivitäten der oben genannten Talente ausdrücklich distanzieren. Gut, fair enough, wenn die Firma das so sieht, ihr seht es wahrscheinlich genauso. Aber gehen wir mal kurz auf diesen einen Satz ein. Die Talente haben sich nicht als fähig erwiesen, Teil einer Agentur zu sein. Bitteschön.
Klingt schon hart, ne?
Ja. Das ist so mit der Keule so ins Gesicht.
Ja, also nicht als fähig erwiesen. Ich weiß nicht, ob, also ich sag das jetzt einfach mal so, ich weiß nicht, ob darüber nachgedacht wurde, was für eine Tragweite solch eine Aussage überhaupt hat. Weil die Fähigkeit wird uns abgesprochen, unter einer Agentur generell zu arbeiten. Egal, welche Tätigkeit dort. Und damit wurde auch ein, sag ich mal, eine Wand errichtet für etwaige zukünftige Zusammenarbeiten, sei es mit Firmen, sei es mit anderen Agenturen oder irgendwelchen Kooperationspartnern. Wenn einem vom ehemaligen Arbeitgeber vorgeworfen wird, man habe nicht die Fähigkeit, unter einer Agentur zu arbeiten. Das ist schon sehr, sehr hart, diese Aussage.
Dazu ergänze ich noch, dass eigentlich, also sie haben ja geschrieben, Teil einer Agentur zu sein. Und in der Regel, also wir waren jetzt keine Standardagentur, wir waren ja angestellt. Normalerweise ist es ja mit Shares und die Agentur macht dann Marketing für dich oder holt Sponsoren. Das ist eigentlich im regulären Sinne die Aufgaben und das Ding einer Agentur. Wenn man jetzt nicht weiß, wie Cohesio gearbeitet hat und man sagt, wir sind unfähig, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, wo es im allgemeinen Verständnis eigentlich nur darum geht, um Zusammenarbeit für Werbepartner oder sonst was, dann wird uns schon sehr viel abgesprochen, weil bei einer Agentur zu sein, ist eigentlich nicht so ein big of a deal, wie es bei uns war.
Das kommt natürlich darauf an, in welcher Form man in einer Agentur angestellt ist, klar. Ich meine, du hast ja auch als Talent, wenn du an eine Agentur rantrittst oder sie an dich rantritt, gibt es ja die verschiedenen Modalitäten, sage ich mal, als Festangestellter, als Teil gemanagt oder halt wirklich bloß auf Kampagnenbasis und so. Dazu muss man halt sagen, ihr wart ja quasi, also was heißt quasi, ihr wart festangestellt, ihr habt ein reguläres Gehalt bekommen. das ist ja so gesehen erstmal ein schönes Ding, wenn man dann eben davon ausgehen kann, dass man als Content Creator sich erstmal nicht mal großartig Gedanken darum machen muss, wie sehen meine Einnahmen aus, muss ich irgendwie jetzt hier noch da noch was rausquetschen, sondern in der Theorie hätte man sich nur darum kümmern können, den eigenen Content zu machen, den Content für die Agentur zu machen, damit das schön eben publiziert wird in alle möglichen Richtungen, mehr Reichweite generieren etc. pp. Aber das sah ja bei euch nicht so aus. Und da könnt ihr vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen.
Tatsächlich war es nämlich so, dass wir ab Hälfte unseres Daseins bei Cohesio relativ auch das Management der kompletten Gruppe übernommen haben. Welche Umstände seien dahingestellt? Das wurde ja bei euch im letzten Podcast, wenn ich mich richtig erinnere, schon mit Momo behandelt. Deswegen kann ich das auch sagen, dass sie dann halt als unsere Managerin ausgeschieden ist nach 3 Monaten. Und ja, danach haben die Talents das weitergeführt, was Management angeht, was beinhaltet, wir haben den Content auf YouTube gemanagt, des Main-Kanals, des Cohesio-Kanals. Wir haben unsere Stream-Pläne für den Kanal gemacht, für den Twitch-Kanal. Wir haben Twitter-Posts gemacht für den Hauptkanal. Wir haben Events gemanagt, 2 in der Zeit und ganz viel organisatorische Sachen, Ideenfindung etc. Also wir haben das komplette Management der kompletten Gruppe mitgemacht, neben dem Management unserer eigenen Kanäle. So zusammengefasst.
Genau, also das Management ging sozusagen in unsere Hand über. Da gab es ja von Momo die Aussage, dass das dann halt an einen der oder einer der Geschäftsführer übergegangen ist. Das ist nicht der Fall gewesen, sondern die Gruppe hat sich sozusagen selbst gemanagt. Musste in dem Sinne sich selbst managen.
Ja gut, das ist natürlich nicht das, wo du mit einer Agentur hin willst. Das ist definitiv ein falsches Signal, weil du als Talent bist dafür angestellt, ein Talent zu sein und nicht noch zusätzlich die ganzen anderen Bereiche der Agentur mit abzudecken. Aber das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt in unserem Vorgespräch. Was ihr gebraucht hättet, wäre eine Managerposition. Hattet ihr ja 3 Monate lang, aber da gab es dann ja auch Probleme. Was wir jetzt zwingend nicht Momo ankreiden wollen, aber es ist halt schwierig, in einer Agentur als Managementposition zu arbeiten und gleichzeitig einen Vollzeitjob nebenher zu tragen. Das funktioniert halt einfach nicht. Das war von vornherein schon ein bisschen verkalkuliert gewesen. Was ihr wahrscheinlich auch gut hättet gebrauchen können, wären irgendwelche Grafiker, die zusätzlich sich um eure Sachen kümmern. Was ihr gebraucht hättet, wären Content Producer etc. Also diese ganzen einzelnen Jobs, die so eine Agentur am Laufen und am Leben halten, die haben bei euch gefehlt und das hat ja dann letztendlich auch dafür gesorgt, dass ihr euch quasi völlig überarbeitet habt. Ihr habt Stunden geschoben ohne Ende. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen. Nee, haben wir jetzt nicht in den Notes mit drauf, weil es wahrscheinlich, ja, es stand nicht im Statement. Aber das könnt ihr vielleicht auch nochmal kurz einwerfen. Also ich meine, ihr habt ja gerade schon kurz erwähnt, ihr habt halt viele Optionen oder viele Dinge gemacht, die um euren Job darum eigentlich nicht existiert hätten, die andere Positionen hätten ausfüllen sollen. Was eben natürlich auch dazu geführt hat, dass ihr wesentlich mehr Stunden geackert habt, als ihr eigentlich hättet tun sollen. Und da habt ihr ja im Vorgespräch zumindest auch noch ein paar Sachen erwähnt, wie es denn um diese Stunden bestellt war.
Also, ohne jetzt die genaue Stundenzahl zu nennen, kann ich für uns pauschal sagen, dass so gut wie jeder von uns das doppelte Pensum mindestens gearbeitet hat, als die wir angestellt waren. Also, gut, die doppelte Stundenanzahl die Woche. Im Durchschnitt, das kann man natürlich pauschal nicht sagen, auf jede Woche oder auf jeden Monat gerechnet, aber durchschnittlich mindestens das Doppelte, was wir angestellt waren. Weswegen ich diese Aussage auch frech finde, eben dieses haben sich nicht als fähig erwiesen, Teil einer Agentur zu sein, obwohl wir sogar mehr gegeben haben, als wir zu dem Zeitpunkt bezahlt wurden. Bei uns war schon Dedication drin. Ich kann schon sagen, gerade auch bei mir, das Projekt war auch mein Baby. Ich habe da sehr viel Zeit reingesteckt, weil ich daran glauben wollte, dass das funktioniert. Und ich wollte auch, dass das funktioniert. Und das habe ich im Nachhinein auch sehr oft noch kommuniziert. Deswegen hat man auch gerne die Zeit reingesteckt eigentlich. Aber das im Nachhinein zu lesen, ist halt dann umso belastender.
Ja, es ist halt wie so eine Backpfeife, die man bekommt, wenn man dann halt wirklich seine komplette Zeit dort rein investiert. Sei es denn zum Beispiel für Videoschnittaufgaben, sei es für Grafikerstellung. Wenn man wirklich keine Hilfe von außen bekommen hat, obwohl man darum gebeten hat und man eigentlich damit komplett allein gelassen wurde. Und dann ist es natürlich klar, dass man dann irgendwann komplett überarbeitet ist, beziehungsweise Überstunden ansammelt. Ich kann es ja sagen, weil es rechtlich halt auch gefordert ist. Wir hatten halt auch ein Time-Tracking-Tool, wo wir halt alle unsere Stunden eingetragen haben. Jedenfalls seit Oktober, glaube ich, war das, ne?
Die letzten drei Monate.
Und innerhalb von dieser Zeit, die ersten drei Monate sind gar nicht mal dazu gezählt, aber innerhalb von dieser Zeit, wo das Time-Tracking-Tool dann da war, dass wir dann so viele Überstunden angesammelt haben und wir halt immer wieder gebeten haben, wir brauchen eventuell einen Cutter, wir brauchen Grafiken und sonst irgendwas. Und im Endeffekt gab es dann halt so Aussagen wie, ja, wieso, einer der Member kann doch zeichnen oder mehrere können zeichnen, macht es doch selber.
Und gleichzeitig halt auch das, was man von vielen anderen Agenturen auch hört, wurde immer wieder subtil gesagt, ey, ihr nehmt nicht genug an, ey, das und das passt nicht und hier passt die Leistung nicht oder keine Ahnung. Also gerade die letzten Monate wurde uns sehr, sehr oft vorgeworfen, dass wir zu wenig einbringen, was einen gerade, wo man schon Überstunden schiebt, noch mehr unter Druck setzt, ne? Logischerweise.
Was auch an sich ein total bescheuertes Argument ist, um das mal kurz einzuwerfen, weil bevor man sich Talents ins Boot holt, kann man ja Analysen zu diesen Talents fahren. Und jetzt ohne euch auf die Füße treten zu wollen, denn ich habe mich mal selber mit euch verglichen, mein Stream ist wesentlich kleiner als eurer, deswegen kann ich das jetzt so frei sagen. Die Statistiken sind öffentlich einsehbar, also nicht klar, was ihr verdient, wie viel und so weiter und so fort, aber ich kann mit sämtlichen Twitch-Trackern eure Kanäle auseinandernehmen, ich kann gucken, wie viel streamt ihr, wie viele Subs sind auf dem Channel etc. pp. Also du kannst ja sowas alles vorher einsehen und gerade als Agentur kannst du dir auch bei größeren Firmen irgendwelche Analysen ziehen lassen, die dann direkt mit Twitch quasi so sind, um zu sagen, gib mir mal einen Sheet über diese Person. Das ist alles überhaupt kein Problem, das kann jeder machen. So, und das heißt, du könntest vorher auch mindestens grob einschätzen, was so ein Talent im Monat quasi einbringen kann und dann zu sagen, hey, also ihr macht ja gerade so richtig, richtig viel hier nebenbei. Also das erkennen wir vielleicht nicht an, aber ihr macht halt relativ viel. Aber ihr macht nicht genug Umsatz. Das ergibt halt von vornherein gar keinen Sinn, wenn man sich im Vorhinein schon hätte anschauen können, was denn euer monatlicher Durchschnittsumsatz ist. Und der wird jetzt ja nicht von jetzt auf gleich auf magische Weise explodieren. Das funktioniert einfach nicht. Wo soll denn dieses Geld herkommen? Deswegen auch an dieser Stelle wieder sehr bedenkliche Aussage.
Des Weiteren, ich weiß ja nicht, ob das bei euch der Fall war, jetzt mal nur auf Twitch bezogen. Es gibt ja die Funktion, auch wenn sie gerne hinten runterfällt, der sogenannten Twitch-Teams. Und der Gründer des Teams, gut, muss man Partner für sein, hätte sich aber wahrscheinlich bei Projekten und Agenturen, hätte man den Twitch-Support anschreiben können und dann hätte man ein Team gestellt bekommen. Gibt es verschiedene Punkte, die man freischalten kann? Also ich kann theoretisch, ich leite zufälligerweise ein Twitch-Team, daher weiß ich das. Ich kann ansehen, wie hoch ist der Average View? Wie hoch ist der Peak, wenn es mal wirklich nach oben schießt? Wenn es angeklickt wurde von den Membern, kann ich sehen, wie viel Werbung wurde geschaltet und wie viel Revenue ist aus der Werbung entstanden. Und ich kann auch zusätzlich sehen, wie viel Geld wurde generiert mit Subs. Das Einzige, was ich natürlich nicht sehen kann, ist, welches Geld ist über Third-Party-Dienste reingekommen. Aber auch darüber, wenn es innerhalb der Agentur Zeit ist, hätte ich als verwaltende Person genügend Werkzeuge an der Hand, um halt wirklich auf die Minute genau, immer genau zu sehen, welches Talent erwirtschaftet wie viel. Und dafür brauche ich noch nicht mal irgendwelche Tools, die mir das alles zusammenrechnen. Ich brauche nur ein paar Klicks machen. Ich finde das immer persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt eine eigene Meinung, schwierig, wenn man versucht, auf Menschen Druck aufzubauen, auf Basis mit, hier klotzt mal mehr, die Kohle langt nicht, macht mal mehr. Baitet vielleicht oder sonst irgendwas. Als Streamer würde ich mich damit unglaublich unwohl fühlen, wenn ich dann noch von einer höheren Instanz, für die ich arbeite, Druck bekomme, irgendwie den Stream, den man ja hauptsächlich aus Freude macht, klar, auch hat man ein finanzielles Interesse, aber dann halt wirklich zu melken. Und was man auf Twitch gelernt hat, Die Community kann sehr gebend sein, aber sie kann auch sehr schnell sehr undankbar werden und unfreundlich, wenn sie das Gefühl haben, dass man sie veräppeln möchte. Also muss man da auch wirklich die Gratwanderung erhalten. Es reicht ein kleiner Funke und die Community sagt, tschüss, wir sind weg. Und wenn man dann das noch im Nacken hat, weiß ich nicht. Also nur so vom Vorstellen, mir läuft es gerade so ein bisschen kalt den Rücken runter.
Ich adde noch mal kurz etwas, eine kleine Anekdote zu dem Teams-Ding. Da wurde einem Mitglied auch immer besonders, meist subtil, aber trotzdem auch immer besonders reingedrückt, ey, gerade dich müssen wir jetzt pushen, damit du Partner wirst, dass wir ein Team kriegen können. Das verursacht natürlich auch noch ein bisschen mehr Druck bei bestimmten Membern. Das ist natürlich auch kontraproduktiv.
Da mal jetzt wieder direkt reinzugrätschen, wie Spike gerade schon erwähnt hatte, als bestehende Firma hätte man sich tatsächlich wirklich an den Twitch-Support wenden können und sagen, hey, wir sind hier eine etablierte GmbH, können wir ein Team bekommen, um unsere Talents leichter zu managen? Das wäre wahrscheinlich ein relativ geringes Problem gewesen. Das musste man dafür dann aber natürlich wissen. Und wenn man dies nicht weiß, spielt es wieder so ein bisschen in diese gesamte Tonalität mit rein, die sich über das gesamte Gespräch, was wir bis jetzt hatten, und über das Vorgespräch, was wir mit euch gemacht haben, abgezeichnet hat, dass wahrscheinlich, wie gesagt, wir können als außenstehende Beobachter nur vermuten, dass wahrscheinlich diese Agentur zu schnell und nicht mit den nötigen Planungen, die vielleicht gemacht hätten werden müssen, an den Start gegangen ist. Also das habt ihr ja auch erwähnt und ich glaube, das war auch hier irgendwo, genau, im allerersten Absatz steht sogar drin, abweichend von unseren eigentlichen Plänen zu früh oder früh an den Start gegangen. So, da hätte wahrscheinlich noch wesentlich mehr Planung reinfließen müssen in das ganze Projekt, um es sinnvoller und geradliniger aufzuziehen. Denn alles, was gesagt wurde bis jetzt, wirkt halt einfach so, als hätte man einfach nicht genug Zeit gehabt oder nicht genug. Ich will nicht vorwerfen, dass nicht genug Interesse da war oder nicht genug Leidenschaft oder was auch immer, gerade von dem, was ich jetzt von den Talents gehört habe, aber es hätte definitiv mehr Planungszeitraum vorher gebraucht, um diese ganzen einzelnen Themen abzustecken. Was machen wir, wenn die Talents quasi sich überarbeiten? Wir brauchen theoretisch dann, wir müssen uns um den Cutter kümmern, wir müssen uns um den Grafiker kümmern. Was machen wir, wenn wir neue Talents einstellen? Die müssen dann ja auch eingeführt werden, etc. pp. Also es ist halt dieser ganze Apparat, der dahinter steckt, der diese Agentur zu dem macht, was sie ist, eine Management-Einheit, die Talents an die Hand nimmt und dafür sorgt, dass die Talents sich nicht um diesen ganzen Kram kümmern müssen, der ist irgendwie so in der Versenkung verschwunden. Und das wäre das, worum man sich definitiv hätte vorher Gedanken machen müssen. Aber gut.
Und das ist auch eigentlich gar kein Problem. Wenn man dann eben, wo wir jetzt gleich wieder zurückkommen, wenn man dann im Nachhinein nicht so ein Statement macht und quasi meines Empfindens nach die ganze Schuld auf die Talent schiebt. Das finde ich nicht fair.
Da wollte ich gerade sagen, da können wir ja tatsächlich mit dem nächsten sehr kurzen, aber sehr prägnanten Absatz weitermachen, der halt wahrscheinlich auch so ein richtiger Schockmoment war für alle Betroffenen. Und zwar steht hier öffentlich im Statement, wir verlinken es auch natürlich, damit man uns nicht sagen kann, dass wir intransparent sind. Das Statement ist natürlich öffentlich einsehbar. Eine rechtliche Geltendmachung der entstandenen Schäden durch die Talente wird zurzeit geprüft. Also aus meiner Sicht, und wir sind ja jetzt quasi hier die Beobachter und bieten die Plattform, das wäre für mich auch so ein richtiger Uff-Moment gewesen. Mir wäre wahrscheinlich der Angstschweiß in dem gekommen, weil das ist eine offene Drohung. Das muss man halt einfach so formulieren. Das Ganze ist jetzt natürlich datiert auf den 7. Januar. Es steht uns nicht zu fragen, ob da mittlerweile was gekommen ist, weil wenn, dann wäre es natürlich ein laufendes Verfahren und darüber darf man nicht reden. Aber direkt raus, und ich würde sagen, da fangen wir mit Kuma an. Als du das gelesen hast, was ging dir als erstes durch den Kopf?
Ich muss ehrlich sagen, so krass getroffen hat es mich nicht, weil solche Aussagen, sag ich mal, intern gerne verwendet wurden. Nicht in Bezug auf uns, sondern andere Themen. Aber da wurde halt sehr oft immer denn mit rechtlichen Mitteln gedroht und alles. Und da muss ich sagen, okay, sie haben diese Drohung in Anführungszeichen denn rausgehauen, aber ich persönlich bin rechtsschutzversichert. Sie hätten es gern versuchen können. Und von daher war jetzt nicht so der Schock.
Natürlich generell bei dem Lesen des ganzen Statements, mein erster Gedanke war halt einfach nur Heilige, ihr könnt es euch vorstellen. Und natürlich ist man da schon ein bisschen emotional aufgewühlt, wenn man das Ganze davor, was wir jetzt schon gehört und besprochen haben, gelesen hat. Aber das war auch nochmal, also für mich war es eine Schelle, auch wenn es Kuma vielleicht jetzt nicht so getroffen hat oder nicht so überrascht hat. Für mich war es eine Schelle. Und alleine, dass man als Firma dran denkt, so eine offene Drohung öffentlich auszusprechen, war halt auch etwas, womit ich nicht gerechnet habe, persönlich. Weil es auch ein bisschen kontraproduktiv der Firma gegenüber ist. Das kommt halt nicht gut an. Mal image-technisch schon. Und ja. Andererseits natürlich auch die Angst, ich habe gar keinen Bock, vor Gericht zu gehen. Auch wenn man sich jetzt nicht zu Schulden kommen hat lassen, hat man darauf auch eigentlich nicht wirklich Bock, ne? Dafür nichts vor Gericht gezogen zu werden, weil irgendjemand lustig ist, wenn sie es täten.
Das Ding, was ich sehe, wenn halt wirklich keine, wie es zwar hier geschrieben ist, aber wenn keine Vertragsverletzung vorliegen, wenn ihr euch nichts habt zu Schulden kommen lassen, dann scheitert dieses Verfahren höchstwahrscheinlich einfach daran, dass man nicht weitergeht als die erste Instanz. Und die erste Instanz ist, die Firma meldet sich bei Anwälten und die Anwälten sagen, ja, und was sollen wir jetzt damit machen? Also du hast hier keine validen Punkte, wir können hier kein Verfahren einleiten, weil diese Leute haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Wir haben hier quasi, also das Einzige, was wir machen, ist hier Geld vor Gericht versenken, wenn wir das weiter versuchen zu drücken, weil wir werden verlieren. Und das ist in keinem Interesse von irgendwem. Gerade nicht von der Firma. Gerade nicht von der Firma, die gerade ihre gesamten Talents verloren hat. Also gerade, ich meine, wir reden hier von Januar, aber trotzdem. Also das kann nicht in deren Interesse sein, sollte es halt wirklich keinerlei Vertragsverletzungen geben. Vielleicht existieren ja da irgendwelche, von denen ihr nicht wisst, aber selbst dann hätten sie euch in Form einer Mahnung, einer Abmahnung mitteilen müssen. Aber gut, im Falle des oder was Kuma beschrieben hat von wegen, ja, war für mich jetzt nicht so sonderlich gravierend, weil erstens A, rechtsschutzversichert und zweitens, wenn ich von nichts weiß, was ich falsch gemacht habe, dann macht mir eine rechtliche Drohung auch erstmal nicht wirklich Angst, weil womit sollen sie denn kommen? Also sie können sich ja nicht einfach irgendwelche Vergehen ausdenken, denn das funktioniert nicht. Also spätestens dann, wenn das dann ordentlich recherchiert wird und vor Gericht gezerrt wird und dann Aussagen getätigt werden müssen etc., dann fällt sowas sehr schnell wie so ein Kartenhaus in sich selbst zusammen. Wie gesagt, es kann für die Agentur, für die Firma auch nicht im Sinne sein, weil sie da im Zweifel dann halt Geld versenken. Im schlimmsten Fall kommt ihr dann quasi, also im schlimmsten Fall für die, kommt ihr dann noch mit einem gewonnenen Verfahren da raus und könntet dann eventuell sogar noch auf Rufschädigung und Schadensgeld oder sowas Schmerzensgeld plädieren, weil dann wird es nochmal teurer. Und wie gesagt, ich bezweifle, dass da was kommen wird. Aber wir werden es eventuell in Zukunft sehen, denn ich denke mal, sollte das dann irgendwann durch sein, sollte da was gekommen sein, werdet ihr wahrscheinlich darüber sprechen und man wird eventuell auch nicht seitens von Moonflow Media oder Cohesio, wie auch immer, da nochmal irgendwie ein Statement zu sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche euch natürlich nicht, dass da irgendwas kommt. Ich wüsste auch nicht, was da kommen sollte, aber so ein bisschen im Nacken sitzt es einem, glaube ich, schon. Einfach nur der Gedanke daran, dass da vielleicht irgendwer irgendwo sitzt und gerade versucht, so ein Case quasi aufzusetzen und ihr wisst nicht mal, was da auf euch zukommen könnte.
Gerade wenn man wie ich sag mal so, ich bin ja relativ kommunikativ, was Öffentlichkeit angeht, was dieses Thema anbelangt, ist es für mich nochmal extra so, dass ich mir immer zweimal Gedanken mache, was ich sage, weil gerade wenn sie schon mit rechtlichen Schritten drohen, dass ich halt auch aufpasse, nichts Falsches, also keine interner quasi so rauszugeben, dass man da halt rein rechtlich was machen könnte. Das ist natürlich eine Sache, die davon geblieben ist, ne?
Also ich kann dazu noch sagen, wir hatten auch schon Gespräche gehabt mit Anwälten, gerade wegen der ganzen Thematik und ohne jetzt zu viel zu sagen, wir können dem eigentlich ganz locker entgegenblicken, wenn da was kommen sollte.
Gut, ich glaube, den letzten Absatz dieses Statements brauchen wir nicht vorlesen, denn da geht es in erster Linie um quasi eigene Werbung für das Unternehmen. Das brauchen wir jetzt nicht vorlesen, weil da würden wir im Zweifel dann, keine Ahnung. Also es ergibt im Statement an sich nicht wirklich Sinn, dass das damit drinsteht. Deswegen hat es nicht wirklich hier Erwähnung zu finden. Solltet ihr diesen letzten Absatz noch lesen wollen, Spike hat schon erwähnt, ihr findet das Statement unten in den Kommentaren verlinkt. Genau, vielleicht könnten wir es auch anpinnen als Kommentar, das war aber nicht der Sinn. In der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr euch das gesamte Statement nochmal selber durchlesen wollt, dann findet ihr es da. Damit kommen wir aber theoretisch auch schon zum letzten Punkt. Und zwar haben wir jetzt über das Statement gesprochen. Wir haben runtergebrochen, was in diesem Statement gesagt wurde und was davon jetzt quasi faktisch falsch ist und welche Dinge ihr quasi euch da jetzt zu gedacht habt. Was uns jetzt noch interessieren würde, und da könnt ihr vielleicht ein bisschen ausschweifender werden, denn bis jetzt war es ja alles sehr faktisch, sehr faktenbasiert. Uns würde interessieren, wie ist denn für euch die Situation aktuell? Ich meine, ihr habt jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Distanz dazu. Ich meine, wir reden hier immer noch von Januar, wir befinden uns mittlerweile im Mai. Aber trotzdem wird euch dieses Ding ja noch, gerade wegen dieser rechtlichen Schritte, die eventuell kommen oder eventuell auch nicht, so ein bisschen im Nacken setzen. Und deswegen jetzt die Frage, wie steht ihr jetzt zu diesem Statement? Wie beeinträchtigt euch das eventuell noch in irgendeiner Form? Ob da nochmal irgendwelche Fragen kommen, die eventuell nicht beantwortet wurden? Gibt es noch irgendwelche Auswirkungen aus irgendwelchen Communities, die euch damit belagern? Lasst einfach mal so ein bisschen was raus, was euch da noch beschäftigt.
Ich habe ja schon vorhin gerade noch gesagt, es ist halt allein die Auswirkung, allein wegen der Drohung, keine Ahnung was, dass ich mir doppelt Gedanken mache, was ich sage. Wie gesagt, keine interne jetzt nichts, das, ne, was gravierend wäre, aber dass man gar keine Angriffsfläche liefert, so gut es geht. Zusätzlich muss ich sagen, gerade in dieser aufgewühlten Phase, wo dieses Statement rausgekommen ist, sind sehr viele Leute gerade auf mich zugekommen, weil ich halt auch das sehr kommuniziert habe und noch immer sehr kommuniziere. Und gerade am Anfang waren es sehr viele Leute, die einen natürlich belagern, wissen wollten, was da los ist. Und es wühlt einen immer wieder auf. Das ging so einen Monat lang und da kommen diese... Ich bin in dem Belang ein sehr emotionaler Mensch. Ich versuche es so möglichst nicht zu sein, um noch möglichst sachlich zu bleiben. Aber das wühlt einen natürlich immer wieder auf, wenn da immer wieder Fragen kommen. Und wir haben dann halt auch... kurze Anekdote, wir waren davor in einer anderen Gruppierung, die auch wegen anderen Sachen sich aufgelöst hat. Das war aber keine Firma, das war halt eine Gruppierung aus Freunden, die halt, wie sich Freunde halt so verhalten, irgendwann auseinandergebrochen ist. Jada, jada. Und gerade jetzt mit der zweiten Pleite hängt uns das ein bisschen nach, dass da halt wir noch... teilweise noch immer, wo ich das auch weiß, noch immer als die von Cohesio abgestempelt werden. Genauso wie die damals von V-Life, V-Life war die Gruppierung, die damals auch zugrunde gegangen ist, die von Cohesio, die von V-Life und die kriegen ja nichts hin. Und auch wenn sie uns eigentlich mit dem Statement geholfen haben, dass Leute eher sagen, ey, dass das nichts geworden ist, liegt wahrscheinlich nicht an denen. Aber trotzdem hat man so einen Stempel aufgedrückt mit die von Cohesio. Weil das natürlich auch eine sehr öffentliche Schlammschlacht nach diesem Statement war.
Was ich da zum Beispiel noch gesehen habe, wo dieses Statement dann zum Beispiel rauskam und dass diese Community sich, sag ich mal, zusammengerauft hat, um halt weitere Infos zu kriegen. Viele haben Kio angeschrieben, viele haben mich angeschrieben und viele haben sich aber auch, sag ich mal, solidarisch mit den Talenten gezeigt, weil sie uns halt auch kennen, schon vor der Zeit von Cohesio und auch wissen, wie viel Arbeit bei solchen Projekten drinsteckt. Vor allem, wir hatten zum Beispiel das Sommerfest, das ging über mehrere Tage. Das hat Kio zum Beispiel komplett allein geplant. Und Das sind so eine Sachen, die hat die Community sehr zusammengeschweißt, beziehungsweise zusammengetrieben. Das sollte eigentlich auch mal Cohesio sein. Cohesio ist ja, glaube ich, abgeleitet von Cohere oder so, irgendwas Lateinisches, was Zusammenhalt heißt. Und eigentlich sollte das dann halt mehr so zeigen, dass die VTuber-Gemeinschaft in Deutschland auch zusammenhalten kann. Das war auch immer unser Credo, dass wir die Community mit einbinden. Und das Schöne war halt, dann zu sehen, als das Ganze dann halt in die Bimsen gegangen ist, dass die Community dann auch wirklich dann da war für uns und auch nachgefragt hat. Ohne jetzt, also es gab einige, natürlich, klar, die gibt's immer, aber der Großteil der Community kam dann halt an und hat dann gefragt, so, was ist denn los und was ist passiert? Und ja, das hat mir zum Beispiel gezeigt, okay, die Community, die steht halt hinter uns. Klar, wir haben halt noch, so wie Kio schon meinte, so ein bisschen das Stigma von VLive noch damals. Ich muss dazu sagen, 5 von 6 Talents waren damals bei VLive drin, nur ein Talent halt nicht. Und da haben wir halt immer noch dieses Stigma von gehabt. Dann kam natürlich jetzt noch das nächste Stigma von Cohesio da drauf. Es gibt halt noch einige, die dann so sagen, okay, die kriegen halt nichts gebacken. Was sie anfassen, geht dann halt zugrunde. Allerdings gibt es auch andere Leute, die dann wieder sagen, ihr habt es versucht und ihr gebt einfach nicht auf. Wenn ihr fallt, dann steht ihr wieder auf und macht weiter. Also dementsprechend kann man das einmal mit einem weinenden und mit einem, sag ich mal, lachenden Auge dann sehen, dass es ein bisschen schon runtergezogen hat, aber andererseits auch wieder gestärkt hat. Gerade auch so im Hinsicht auf die ganze Community.
Nee, klar, vollkommen verständlich. Den letzten Punkt, den wir noch haben, und da hat, glaube ich, Kio sich auch schon häufiger zu ausgesprochen, ist die Frage, wie seht ihr eure Zukunft jetzt als die Schaffenden, die ihr seid, solange dieses Statement noch online ist?
Das Ding ist, im ersten Absatz stehen nicht die Talents zum Beispiel, was das Statement nicht unproblematischer macht, aber da stehen nicht unsere ehemaligen Talents oder so, sondern da stehen alle unsere Namen aufgelistet. Was, also unsere, natürlich unsere Persona-Namen, und die stehen da. Und wenn man danach sucht, kann man das auch finden. Bedeutet, wenn jetzt irgendjemand, der sich zum Beispiel nicht mit der Bubble auskennt, ne, so wie ihr zum Beispiel, oder einigermaßen, danach sucht und das liest, klar kann man das kritisch beäugen, dass das von der Agentur kommt, aber ganz ehrlich, da hat man schon mal einen schlechteren Bezug zu diesen Personen. Das ist jetzt nicht besonders positiv, dass wenn man das liest, man sich denkt, boah, die sind ja sympathisch. Und das ist halt gerade schwierig, wenn zum Beispiel man irgendwann später mit einer Agentur zusammenarbeiten möchte und die tun ihre Recherchen in der Regel oder sehr oft, ne? Und die stoßen auf dieses Statement und denken sich dann nicht differenziert, oh ja, stimmt, da war damals was. Und die lesen das und haben vielleicht nicht so den positiven Bezug zu uns. Was ich kritisch finde. Und zusätzlich alleine die Tatsache, dass ich es frech finde, dass man so etwas überhaupt online stellt. Das kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob er das auch so sieht. Werde ich persönlich öffentlich darüber sprechen, meine Sicht schildern, solange wie dieses Statement da ist, weil ich diese Sachen nicht so stehen lasse.
Ich sehe das halt genauso. Solange dieses Statement da ist, haben wir natürlich, sag ich mal, eine Kerbe in unserem Ruf drin. Potenzielle Werbepartner, nehmen wir das jetzt einfach mal als Beispiel. Potenzielle Werbepartner, die informieren sich halt, wenn du jetzt, keine Ahnung, Ambassador von Produkt XY wirst, die informieren sich, mit wem arbeiten sie da zusammen. Dann suchen sie den Namen. Und die ersten Sachen, die sie dann finden, sind natürlich dann die Sachen von Cohesio mit diesem Statement. Und dann werden natürlich dann diese Partner sich hüten, von so Skandalnudeln wie uns denn vertreten zu werden. Und das bedeutet halt nicht nur eine Rufschädigung in dem Sinne, sondern halt auch monetär gesehen. Aber auch vom monetären gesehen jetzt mal abgesehen, auch zum Beispiel Leute, mit denen man kooperieren möchte, andere VTuber zum Beispiel, andere Streamer, mit dem man dann eventuell dann zusammenarbeitet, ein Format zusammen machen möchte. Wenn jetzt ein Streamer dann zum Beispiel dann auch einmal googelt oder sowas und dann dieses Statement sieht, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass viele dann einfach sagen so, ich will nicht in sowas reingezogen werden, die hatten da mal was. Beenden wir lieber, bevor es irgendwie aus den Ruder läuft. Deswegen es ist sehr, sehr kritisch zu sehen, dass dieses Statement weiterhin online ist in Bezug auf unser Social-Media-Dasein beziehungsweise auch unsere Social-Media-Karriere auf die Zukunft. Also das ist schon sehr, sehr kritisch zu sehen.
Und dazu sei auch gesagt, dass niemand von uns diesen Stress haben wollte. Wie gesagt, wir haben eben gesagt, ey, wir haben eben die einzige Aussage von uns war, wir haben gekündigt, wir wünschen der Firma alles Gute. Und damit sollte es sich für uns eigentlich erledigt haben, persönlich. Wir hätten ab dem Punkt damit abgeschlossen und das wäre auch schön gewesen, wenn das so gewesen wäre. Natürlich haben sie ja recht, darauf zu antworten, beziehungsweise ihre Sicht zu schildern. Aber still nicht in that way und
dazu sei noch angemerkt, wir haben ja auch Feedback von vielen Leuten bekommen, auch vielen Leuten, mit denen wir überhaupt nichts zu tun hatten, dass sie von diesem Statement sehr erschüttert sind, nicht wegen dem Inhalt an sich, sondern vom Wording, sondern wirklich von, dass das, also gab wirklich die Aussage, und sowas kommt von einer Firma? Also das muss man sich auch schon mal so auf der Zunge zergehen lassen, dass es von Leuten kommt.
Dazu muss man auch sagen, jetzt für uns, wir sind jetzt ja in der lustigen Situation, Patsy und ich, dass wir tatsächlich eine Medienagentur haben und ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sehen, ich weiß nicht, wie Patsy das sieht, vielleicht kann er noch so ein, zwei Sätze sagen, wenn man mit euch, wir gehen mal von dem Standpunkt aus, wir kennen euch nicht und wir lesen dieses Statement und wir hatten eventuell vorher geplant, hey, wir sind eine Medienagentur, ne, wir wollen vermarkten, pipapo, man könnte ja zusammenarbeiten. Wenn man das sieht und das liest, dann hat man das den ersten Gedanken, den ich dann habe, als Person, die natürlich in dem Fall dann wirtschaftlich denkt, wenn ich da eine Partnerschaft anbiete und eine Partnerschaft eingehe, habe ich quasi ein Damoklesschwert über mir hängen. Das kann gut gehen, aber dieses Statement kann auch mir als Unternehmer in dem Fall ganz böse auf die Füße fallen, weil halt natürlich es verhärtete Fronten gibt. Ne? Es gibt dann zum Beispiel die Crowd, die eher auf der Seite der Talent steht. Dann gibt es natürlich aber auch den Teil der Crowd, die auf der Seite der Agentur steht. Und das kann einem medial so auf die Füße fallen. Und als Agentur sollte man allgemein immer recht vorsichtig sein, weil wenn man sich ein Image aufbaut oder schon ein bestimmtes Image hat, möchte man ja natürlich nicht, dass durch eine Kontroverse dieses Image für das komplette Unternehmen wieder schadet. Und somit kann ich euren Punkt da dementsprechend auch nachvollziehen, dass das halt eine Gefährdung für halt etwaige Partnerschaften da sein kann, wenn man sich natürlich nicht vorweg mit der ganzen Situation auskennt. Wie soll man das als Außenstehender denn auch machen, der versucht vielleicht gerade auch in diesem Bereich Fuß zu fassen? Aber Patsy, den Gedankengang, weil wir jetzt als Firma einfach mal ganz kurz reden, wie siehst du das Ganze?
Ja, ist halt Stichwort Brand Safety auf jeden Fall. Ne? Also ist mir jetzt völlig davon abgesehen, wie gut dann die Zusammenarbeit mit euch letztendlich ist. Alleine der Fakt, dass dieses Statement existiert und dass da eventuell eine Kontroverse drum dann auf mich treffen könnte als Zweitfirma, gar keinen Bock. Also da muss man es wirklich so simpel sagen, wie es ist, gar keinen Bock. Jemand, der sich um seine eigene Brand Safety da bemüht, wird das nicht tun. Und deswegen verstehe ich auch absolut und bin da voll bei euch, das Statement muss weg. Entweder muss es umformuliert werden, was auch ein bisschen komisch wäre, weil das wäre halt so dieses klassische Backtracking, so von wegen, ja, okay, war doch nicht so gemeint, ich formuliere mich jetzt mal um, womit sie dann aber so gesehen definitiv sich, also das klingt jetzt auch so dumm, aber sie würden sich halt als die Verlierer darstellen oder dieses Statement muss einfach offline genommen werden, dass man es nicht mehr auffinden kann. Damit geben sie sich, finde ich, dann weniger eine Blöße, weil wenn man davon dann nicht weiß, dann ist es halt einfach weg und gut ist. Aber gut, damit habe ich, glaube ich, auch so ziemlich euren Wunsch formuliert, auf den ich eigentlich gerade noch eingehen wollte, aber da habe ich es euch so ein bisschen weggenommen. Bei euch und wahrscheinlich bei auch allen anderen Talents steht an erster Linie der Wunsch, dass dieses Statement verschwindet in irgendeiner Form, dass es nicht mehr auffindbar ist, damit eure Namen quasi, das klingt auch wieder so blöd, reingewaschen werden, denn die wurden ja quasi umsonst mit Dreck beworfen und das soll nicht mehr der Fall sein.
Ja. Exactly.
Genau.
Dazu noch gesagt, wir haben es schon auf privatem Wege versucht zu schreiben. Könntet ihr das bitte runternehmen, weil das und das. Viel kam da nicht, außer eine Blockierung. Also muss man das auf anderen Wegen zumindest versuchen.
Und deswegen ist es zum Beispiel auch so wichtig, darüber zu reden, damit wir eine Möglichkeit haben, darüber aufzuklären, was dort überhaupt wirklich Sache ist. Es ist, sei jetzt mal dahingestellt, ob jetzt zukünftige Partner, whatever, diese Infos bekommen, aber wir werden halt nicht müde, darüber zu reden, solange das Statement da ist.
Ja, vollkommen verständlich. Dann hoffen wir mal, einerseits natürlich dann auch praktisch für uns, ganz uneigennützig, aber dann hoffen wir mal, dass dieses Video hier zumindest so ein bisschen die Runde macht, damit eben diese Aufklärung jetzt in dieser Form festgehalten ist und sollten da nochmal irgendwelche Fragen aufkommen oder irgendwelche Zweifel bestehen, dass man dann quasi einfach entweder auf, sie hat es vorhin schon angesprochen, auf Kios VOD verweisen kann oder eben hierhin, weil wir hier, glaube ich, einen leicht, also ich will dir jetzt nicht Emotionalität vorwerfen, Kio, aber ich habe mir das VOD halt angeschaut und das war direkt nach dem Statement. Wir sind hier, glaube ich, ein bisschen faktischer rangegangen, oder was, nicht faktisch, wir sind ein bisschen mit kühlerem Kopf rangegangen. Das hat, glaube ich, dann im Zweifel auch vielleicht eine bessere Außenwirkung. Wir sind ja hier tatsächlich gerade sehr um Außenwirkung bemüht. Da soll es ja letztendlich hingehen. Ich weiß nicht, ob ihr zu der ganzen Thematik irgendwas noch loswerden wollt, denn wenn ja, dann ist das jetzt hier der Place to be. Ansonsten würden wir nämlich gleich überleiten A zum Shoutout der Patreons, denn die haben wir mal wieder quasi so gut wie vergessen. Die landen mittlerweile leider immer am Ende der Folge. Eigentlich sollen sie so ein bisschen an den Anfang kommen. Die sind aber mittlerweile auch schon Kummer gewöhnt. Und danach würden wir wahrscheinlich dann auch zum Outro übergehen. Aber sollte noch irgendwas bei euch auf den Herzen liegen, dann jetzt raus damit.
Ich sage nur persönlich, ihr wart sehr nett. Danke für das Gespräch. Das wollte ich nochmal loswerden. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass ihr das macht. dafür wollte ich mich nochmal bedanken, auch im VOD-Video. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Push den Algorithmus und ich beantworte die Push den Algorithmus nochmal.
Da kann ich mich Kio nur anschließen. War echt cool, hier gewesen zu sein und darüber reden zu können. Auch, dass ihr sozusagen als unvoreingenommene Leute denn da mit uns drüber reden konntet. Und ich will dazu noch sagen, für mich wäre die ganze Sache mit Cohesio und Moonflow gegessen, wenn das Statement runter ist, weil eigentlich war es das schon. Als ich meinen Austritt verkündet habe und gesagt habe, ich wünsche der Firma alles Gute, das war für mich eigentlich der Schnitt. Und wenn dieses Statement weg ist, dann kann ich das auch alles ad acta legen.
Gut, da der gute Pace die Anmod gemacht hat, obliegt es mir in dem Fall wieder, die Abmod zu machen. An allererster Stelle natürlich ein großes, großes Dankeschön auch diese Woche wieder an unsere lieben Patreons. Das sind der gute Michael Sebel, der liebe Dreimling und die liebe Ponsworth, die gute Amy. Auch diese Woche Dankeschön für euren Support, dass ihr unsere Patreons seid und uns helft, dieses Projekt, den Podcast für die Endgegner Media weiter voranzubringen. Ansonsten, wir merken es jetzt seit neuestem an, wir haben noch eine weitere Möglichkeit, gerade für die Menschen, die jetzt kein Abo abschließen möchten, weil das kostet natürlich Geld, keine Frage, bieten wir jetzt auch Ko-fi an. Da könnt ihr uns einfach mal, wie der Name schon sagt, einen Kaffee spendieren. Das hilft uns auch, weitere Projekte ins Laufen zu bringen und natürlich aktuelle Projekte am Laufen zu halten. Dementsprechend, ich muss sagen, es war eine sehr, sehr interessante Folge. Ich würde fast sagen, das ist die Folge mit dem dicksten roten Faden gewesen, die wir bisher hatten, auf jeden Fall. Das waren jetzt eine Stunde wirklich komprimiert alles zusammengefasst. Solche Sendungen sind halt wirklich selten und dementsprechend hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Danke euch, dass ihr euch bereit erklärt habt und uns in erster Linie euch bei uns gemeldet habt in den Kommentaren, dass dieses Gespräch überhaupt zustande gekommen ist. Ich fand es sehr, sehr, sehr aufschlüsselnd, auch mal die andere Seite mitzubekommen und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt noch kommt, ob das Ganze jetzt ein ruhiges Ende findet. Das hoffe ich an der Stelle, dass man einfach seine Wege geht, so nach dem Motto, übertrieben gesagt, wenn man sich sieht, Tag, Weg, aber nicht irgendwie dass man mit Missgunst, Ärger oder sonst irgendwas kommt, das sollte mittlerweile abkühlen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da irgendwie durch unser Video da nochmal irgendwie Zunder reinwerfen. Das war definitiv nicht geplant an der Stelle. Aber ich bin froh um die Möglichkeit, halt möglichst viele Seiten kennenzulernen von so einer Situation und eventuell da auch ein bisschen beizuhelfen, die Wogen zu glätten. Dementsprechend war die Folge auch heute ein bisschen sachlicher gehalten. Vielleicht nicht für alle unsere ZuschauerInnen geeignet, weil denen das vielleicht ein bisschen zu ruhig und zu organisiert war. Das könnt ihr uns ja auch gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen auch noch habt, ne, ihr erwischt uns auch auf Social Media. Es ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich sind Kuma und Kio dort auch verlinkt, die Twitch-Kanäle und was sie sonst noch an Profilen gerne hinterlegen möchten. Das machen wir alles. Und ich kann nur sagen, schaut da auch gerne mal vorbei. Aber das soll es gewesen sein mit der, und das ist halt eine heftige Zahl, 74. Folge des Endgegner-Podcasts. Haut da rein, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir sind raus.